sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zu der Verordnung der Bundesregierung über das Herkunftsnachweisregister für Gas und das Herkunftsnachweisregister für Wärme oder Kälte. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später namentlich abstimmen. Des Weiteren liegt hierzu ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich sehe, im Großen und Ganzen sind Sie soweit. Dann beginnen wir die Aussprache. Und als Erste erhält das Wort Dr. Ingrid Nestle für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel hat das Henne-Ei-Problem gelöst. Zumindest, sagen wir mal, für das Thema, über das wir hier heute reden, das Wasserstoffkernnetz. Denn natürlich ist es so, wer soll denn in ein Wasserstoffnetz investieren, wenn die Projekte noch nicht da sind, die den Wasserstoff brauchen? Ja, und wenn das Netz noch nicht da ist, wer soll denn in die Projekte investieren, die den Wasserstoff brauchen? Und deshalb ist es ein so wichtiger Schritt, dass es heute gelingt, mit diesem Gesetz die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Start für den Bau des Kernnetzes fallen kann. Dabei kostet das gesamte Kernnetz mit dem Aufbau über all die Jahre mit geschätzten 20 Milliarden nicht einmal ein Zehntel dessen, was wir bei Putins Energiepreiskrise innerhalb von 2 Jahren ausgegeben haben, einfach haben abfließen lassen, um Menschen und Unternehmen zu unterstützen, die absurd hohen Energiepreise bezahlen zu können, während dieses vergleichsweise wenige Geld für das Wasserstoffkernnetz eine echte Investition in die Zukunft unseres Landes ist. Natürlich waren wir in der Ampel nicht bei allen Detailfragen der gleichen Meinung und hatten nicht immer den gleichen Blickwinkel auf die Sache. Umso mehr freue ich mich, dass es in sehr konstruktiven Gesprächen gelungen ist, nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern meiner Wahrnehmung nach das Gesetz deutlich zu verbessern. Wir haben noch einmal einen entscheidenden Punkt gefunden, der die Investitionsbedingungen verbessert und gleichzeitig kein größeres Risiko auf den Staat abwälzt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Netzbetreiber noch mehr Forderungen an uns herantragen. Aber sie haben auch ohne diese Verbesserungen nach langen Verhandlungen mit der Bundesregierung schon eingeschlagen, dass das Finanzierungsmodell okay ist. Wenn sie professionell agieren, dann werden sie jetzt investieren. Wir haben darüber hinaus mehr Flexibilität geschaffen, zeitliche Flexibilität, nicht das Kernnetz verkleinert, aber Flexibilität. Und diese kann viel Geld sparen und somit auch den Investoren nutzen, den Nutzern von Wasserstoff, den Kunden von Wasserstoff, aber auch den Staat, weil es das Risiko reduziert. Wir haben Klimaschutz gestärkt, wir haben Bürokratie abgebaut, wir haben eine weitergehende Systementwicklungsstrategie vereinbart und in der Herkunftsnachweisregisterverordnung auch noch einige Punkte verbessert, vor allem Bürokratie abgebaut. Unser Dank geht an den Bundesrat, der auf eine Woche seiner Frist verzichtet, aber vor allem an die vielen Menschen und Unternehmen im Land, die an den Energieprojekten der Zukunft arbeiten. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, für Sie verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, für Sie Planungssicherheit zu schaffen. Und genau dafür ist dieses Gesetz hier und heute ein entscheidender weiterer Schritt. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist Andreas Jung für die CDU/CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Wasserstoff kommt eine herausragende Bedeutung beim klimaneutralen Umbau unserer Wirtschaft zu. Sie, Herr Minister Habeck, haben, als Sie den Entwurf des Wasserstoffkernnetzes vorgestellt haben, von den Autobahnen der Energiewende gesprochen. Und so ist es. Es sind Lebensadern der Zukunft für unsere Wirtschaft. Und deshalb haben wir die unbedingte Erwartung, dass diese Lebensadern alle Industriezentren in unserem Land erreichen, im Westen und im Osten, im Norden und aber eben auch im Süden. Und deshalb darf es bei diesem Entwurf nicht bleiben. Der muss dringend nachgebessert werden. Es darf keine weißen Flecken geben. Weiße Flecken beim Wasserstoff heute bedeutet wirtschaftlicher Rückschritt morgen. Das darf nicht passieren. Und deshalb muss man da noch mal ran. Man muss da ran und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das, was doch unsere Stärke ist, eine flächendeckende, dezentrale Wirtschaftsstruktur von diesen Energieadern erreicht wird. Dazu soll dieses Gesetz die Grundlage legen. Es bleiben Fragen offen, wie gebaut wird, bis wann gebaut wird. Der Zeitraum ist von 2033 auf 2037 verlängert werden. Wir drängen darauf, dass es hier mehr Konkretisierung gibt, vor allem in einem Punkt. In dem Gesetz wird angekündigt, dass durch die Kombination aus Kernnetz und Verteilnetzen tatsächlich die flächendeckende Versorgung sichergestellt werden soll. Da bleibt es aber bei einer ganz allgemeinen Ankündigung. Es gibt dazu nichts Konkretes. Es wird nicht festgelegt, wann das kommen soll. Es wird nicht festgelegt, wie das kommen soll. Es wird dort nicht festgelegt, wie es finanziert werden soll. Wir pochen darauf, dass es parallel geht, dass Kernnetz und Verteilnetze die flächendeckende Erreichung unseres ganzen Landes parallel, verlässlich, konsequent vorangetrieben wird. Das muss geleistet werden. Das ist eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Und entsprechend werden wir uns weiter in die Beratungen einbringen. Und wir drängen darauf, dass neben dem, was hier im Land gemacht wird, ein flächendeckendes Kernnetz, wir international vorankommen, dass der Streit mit Frankreich aufgelöst wird. Wir dürfen uns energiepolitisch nicht länger mit Frankreich blockieren. Da ist vor über einem Jahr von den Regierungen festgelegt worden, es soll eine Arbeitsgruppe Ergebnisse erarbeiten, damit die Pipeline von Marseille nach Deutschland vorankommt. Diese Arbeitsgruppe hat, so war die Antwort auf unsere Anfrage, Frau Kollegin Nestle, noch kein einziges Mal getagt. Und das bedeutet Stillstand. Wir brauchen stattdessen Hochlauf. Den brauchen wir hier im Land und den brauchen wir europäisch. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir beim Wasserstoff pragmatisch vorankommen. Wir hatten gestern im Umweltausschuss ja die Norweger, die sagen, sie warten auf die Botschaft auf Deutschland. Wie ernst meint ihr das? Sie wollen mit uns in Partnerschaften treten. Wir brauchen das klare Signal. Mit allen Farben des Wasserstoffes gehen wir europäisch voran. Wir als Deutsche übernehmen eine Vorreiterrolle, bauen auf das auf, was in der letzten Legislaturperiode mit der Wasserstrategie auf den Weg gebracht wurde, und gehen jetzt entschieden voran, um Klimaschutz, Klimaneutralität mit Wirtschaft zu verbinden. Und das ist unsere Pflicht, den klimaneutralen Umbau mit einer starken Wirtschaft zu verbinden. Und genau dafür brauchen wir jetzt diese Entscheidungen. Dazu brauchen wir Verlässlichkeit und allgemeine Ankündigungen. Die helfen dabei eben nichts. Das, was da drin steht zu der integrierten Planung, das ist Kanzleitrost, Herr Kollege Kruse, das ist weiße Salbe. Aber mit weißer Salbe schließen Sie keine weißen Flecken. Und deshalb brauchen wir Konkretisierung. Die Dinge müssen Gestalt annehmen. Darauf drängen wir. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin ist Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich steige gleich ein auf eine kurze Replik an Sie, Herrn Jung. Es ist einfach schon etwas irritierend, dass nach einem doch so intensiven Gesetzgebungsprozess, auch intensiv diskutiert, Nachbesserungen, die wir auch im parlamentarischen Verfahren dann noch errungen haben, auf die ich auch gleich noch zu sprechen komme, dass Sie jetzt von weißen Flecken sprechen und damit intendieren, als ob man jetzt blind, ob der weiteren Entwicklung, auch der Bedarfsentwicklung, hier jetzt einen gesetzlichen Rahmen gemacht hätte. Das haben wir ja gerade wohlweislich nicht so gemacht, sondern wir haben jetzt auf Basis eines schon vorher beschlossenen Wasserstoffkernnetzes um die 10.000 Kilometer, das als Kernnetz, wie der Name schon sagt, ja kein Netz ist, was alles abdecken soll, was zukünftig noch an Wasserstoffnetzbedarfen bestehen soll, sondern ein Kernnetz abbildet. Man möchte garantieren, staatlicherseits, dass auf jeden Fall dieses Kernnetz eine Chance hat zur Entstehung. Und jetzt mit dieser dritten Energiewirtschaftsgesetznovelle haben wir diesen Rahmen so perpetuiert, dass es tatsächlich möglich ist, immer weiter noch die Anschlüsse für Elektrolyseure, für Verbrauchsstationen noch weiter zu entwickeln, aber zugleich eben auch die Finanzierung, das ist ein ganz wesentliches Instrument, die Finanzierung dieses Kernnetzes sicherzustellen. Diese Finanzierung ist das natürlich das A und O. Und wir haben identifiziert, dass wir dafür eine Sicherheitsleine brauchen. Und deswegen ein neues Modell, und das ist ein historischer Schritt, ein neues Modell jetzt eingeführt, ein Amortisationskonto, womit es eben möglich wird, dass die normalerweise über Netzentgelte finanzierten Netzausbauten jetzt nicht auf einen Schlag mit den Netzentgelten zu Überforderungen führen würden und damit auch Investitionsunsicherheiten brächten, sondern dass man das strecken kann. Das ist diese Idee des Amortisationskontos. Und dafür haben wir jetzt einen Finanzierungsrahmen geschaffen, den wir jetzt gesetzlich verabschieden. Das ist ein Riesenschritt. Und dass Sie jetzt mit dieser Idee oder mit dieser Erzählung reinkommen, wir würden hier weiße Flecken übrig lassen, das ist ja überhaupt nicht der Gegenstand des Gesetzes. Das ist überhaupt nicht Gegenstand des Gesetzes. Es geht um einen Finanzierungsrahmen. Und wie gesagt, es ist ein Kernnetz. Und dann zusätzlich werden natürlich alle weiteren Verteilnetzstrukturen, die da zusätzlich noch gebraucht werden, werden mit einem Netzentwicklungsplan werden weiter. Und der wird alle zwei Jahre nochmal vorgelegt. Es wird alle immer wieder neu evaluiert, was man zusätzlich braucht. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt auf jeden Fall das Kernnetz finanziert kriegen. Und da haben wir noch im parlamentarischen Verfahren entscheidende Verbesserungen bekommen, weil uns dann trotz der intensiven, über Monate gelaufenen intensiven Beratung auch mit den Betreibern, mit den Netzbetreibern, trotzdem noch mal Nachsteuerungsbedarf angemeldet worden war. Und da haben wir sehr hart gerungen. Was muss man da machen? Weil wir müssen auf jeden Fall gewährleisten, dass es kommt. Dass es auf jeden Fall kommt. Es ist aber auch wichtig, dass man die Kosten im Griff hält. Man darf natürlich jetzt auch nicht blind in alle Richtungen etwas nachgeben, wenn man keine richtige Gewähr hat. Aber wir hätten es tatsächlich auch SPD-seitig noch etwas mehr Sicherheit gewünscht. Aber ich bin umfassend zufrieden, dass wir diesen Kompromiss jetzt oder diese Einigung gefunden haben, einen Einigungsweg, der die kritischste Situation, nämlich das Insolvenzrisiko, abfedert. Das Insolvenzrisiko wird jetzt eben nicht auf alle übrigen verteilt, sondern es wird jetzt ausgegliedert. Also der Staat hat hier eine Garantiefunktion in Form des Insolvenzrisikos, und das ist jetzt mit enthalten. Zudem haben wir eine Flexibilisierung geschaffen. Das ist jetzt, darf man auch nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass dieser Hochlauf die Realisierung dieses Netzes, dass das jetzt irgendwie verschoben wurde. Nein, es ist jetzt die Möglichkeit, dass es auch bis 2037 planerisch abgeschlossen werden darf und nicht nur bis 2032. Wie gesagt, Stichwort Flexibilisierung, damit eben diese Netze, wenn sie eben länger Zeit brauchen, nicht aus diesem Amortisationskonto herausfallen. Weil wenn sie herausgefallen wären, dann in der Tat müsste man überlegen, haben wir dann hinterher weiße Flecken im Kernnetz. Aber das haben wir ja gerade ausgeschlossen jetzt mit dieser Regelung. Das ist ja jetzt gerade ausgeschlossen. Insofern ist es schon wichtig, dass man das hier noch mal klarstellt. Das, was Sie in den Raum gestellt haben, Herr Jung, mit den weißen Flecken, das ist ja gerade jetzt ausgeschlossen mit der Konstruktion. Aber es ist wichtig, dass wir auch immer Bedarfsgerechtes weiterentwickeln. Deswegen noch mal betont, hier geht es jetzt ums Kernnetz. Es geht zugleich um die Struktur für die Weiterentwicklung. Und in dieser Kombination kriegen wir einen verlässlichen Hochlauf des Wasserstoffnetzes in Deutschland und für eine klimaneutrale, von Erdgas sich loskoppelnde Industriegesellschaft.
Schluss.
Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Marc Bernhard für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland hat heute schon die höchsten Energiepreise der Welt. Und jetzt will diese Regierung im Rahmen ihrer Energiewende und ihres Heizungshammers über 500.000 Kilometer an funktionierenden, völlig intakten Gasleitungen rausreißen. Ein Gasnetz, das über 100 Jahre mit vielen 100 Milliarden errichtet wurde und völlig intakt ist. Eine größere Vernichtung von Volksvermögen hat es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Und gleichzeitig wollen Sie für zig Milliarden Euro innerhalb kürzester Zeit ein neues Wasserstoffnetz aufbauen, das über die Netzentgelte, also von den Verbrauchern, bezahlt werden soll. Allein das wird zu einer massiven Erhöhung der Energiepreise führen. Was Sie hier also machen, ist ein funktionierendes Versorgungssystem herauszureißen, ein anderes neu aufzubauen, das dann einen Brennstoff transportieren soll, der viel teurer ist als der bisherige. Niemand auf der ganzen Welt macht so etwas Wahnsinniges, außer diese Ampelregierung. Die Folgen für die Menschen und die Arbeitsplätze sind verheerend. Denn die Energiepreise werden durch diese Maßnahme in bisher nicht gekanntem Ausmaß explodieren. Das Fraunhofer Institut kommt zum Ergebnis, dass in Deutschland selbst im Jahr 2050 kein Wasserstoff ohne Subventionen produziert werden kann. Was für eine zukunftsfähige Innovation also, die nach über 25 Jahren dann immer noch subventioniert werden muss. Und wie wollen Sie es eigentlich gegenüber den Menschen rechtfertigen, allen Ernstes rechtfertigen, dass sie zukünftig für ihren Wasserstoff viel mehr bezahlen sollen als für die bisherigen Energiearten, auf die sie ja noch 70% Steuern und Abgaben kassieren? Viele Menschen müssen sich doch heute schon überlegen, ob sie die Heizung überhaupt noch aufdrehen können, und sie hinterlassen wirklich nichts, alles immer noch unbezahlbarer zu machen. Und auch der Import von Wasserstoff ändert daran rein gar nichts. Das Fraunhofer Institut hat nämlich auch berechnet, dass Wasserstoff aus Namibia zum Beispiel mindestens 10-mal so viel kostet wie Kernenergie. Wegen ihrer zerstörerischen Energiepolitik verlassen Unternehmen und damit die Arbeitsplätze bereits jetzt massenhaft Deutschland. Daimler, Bosch, Kärcher, Miele, Continental, SAP, Michelin und so weiter und so weiter. Allein in diesem Moment stehen in Deutschland, Herr Wirtschaftsminister, über 40.000 Arbeitsplätze auf der Streichliste. Damit ist Deutschland die einzige Industrienation auf der Welt, die sich in der Rezession befindet. Und das ist das direkte Ergebnis Ihrer Regierungspolitik. Und wenn heute schon energieintensive Unternehmen in Deutschland nicht wettbewerbsfähig produzieren können, wie wettbewerbsfähig werden sie denn dann sein, wenn sie zukünftig einen Brennstoff verwenden müssen, der um Vielfaches teurer ist, Herr Minister? Wie soll das denn funktionieren? Und genau deshalb macht diesen Wahnsinn auch kein anderes Land auf der Welt, außer diese Ampelregierung. Ihre nationale Wasserstoffstrategie ist nichts anderes als ein nationaler Alleingang, eine nationale Geisterfahrt. Denn der einzige Grund für dieses Wahnsinnsvorhaben ist, dass Sie die einzige Regierung auf der Welt sind, die ein Industrieland allein mit Zufallsenergien wie Wind und Sonne betreiben will. Und ich sage Ihnen eins, eine AfD-Regierung wird diesen Wahnsinn sofort stoppen.
Für die FDP-Fraktion erhält das Wort Michael Kruse.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zum Thema. Wir schaffen mit diesem Gesetz einen wichtigen Rahmen dafür, weltweit vorne zu sein beim Thema Wasserstoff. Und wir unterstützen insbesondere den Hochlauf deshalb, weil es deutschen Unternehmen in der Zukunft nützen wird. Wir schaffen einen guten Rahmen für die Nutzung von Wasserstoff, vor allem für die deutsche Industrie. Ich weiß, Sie werden bei dem Wort immer ganz empfindlich und gefühlig, aber so ist es ja nun mal. Wenn wir dieses Gesetz unterlassen würden, wenn wir in diesem Bereich nicht investieren würden, dann würde unsere Industrie irgendwann weltweit auf großen Absatzmärkten vor Herausforderungen gestellt. Wer will, dass Deutschland Exportweltmeister bleibt, der muss diesem Gesetz heute zustimmen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben ja mit dem Wasserstoffkernnetz und insbesondere der Finanzierung dafür gesorgt, dass wir einen stabilen Rahmen für Investitionen in Deutschland schaffen. Und dieser Investitionsrahmen, wenn er denn Früchte trägt, wird dafür sorgen, dass er sich auch selber zurückbezahlt. Das heißt, es gibt keine Almosen des Staates, sondern es ist vielmehr so, dass wir jetzt einen stabilen Rahmen für den Wasserstoffhochlauf schaffen. Wir schaffen jetzt einen stabilen Rahmen dafür, dass Private investieren in Deutschland. Und dann wird sich dieser Mechanismus tragen. Und da frage ich mich dann spätestens, was haben Sie denn eigentlich gegen ausländische Investitionen in Deutschland? Sind Sie jetzt nicht nur ausländerfeindlich, sondern auch noch ausländerinvestitionenfeindlich? Freuen Sie sich doch, wenn die Kanadier in das deutsche Kernnetz investieren, um den Hochlauf hier zu organisieren. Das ist doch eine Entscheidung des Marktes in Wahrheit. Warum sind Sie denn da auf einmal dagegen? Stimmen Sie doch einfach mal zu. Und dann haben Sie ja offensichtlich auch nicht verstanden, dass das Wasserstoffkernnetz in großen Teilen eine Umwidmung des Gasnetzes ist. Dass von den 10.000 Kilometern um die 6.000 Kilometer eine Umwidmung sind. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wichtige Teile des Gasnetzes auch in Zukunft eine produktive Funktion erhalten. Wir sorgen dafür, dass Teile des Gasnetzes auch in Zukunft auf einer höheren Wertschöpfungsstufe nützlich sind für die Menschen in diesem Land. Wer da dagegen ist, dem geht es gar nicht um die Gasnetze, dem geht jetzt einfach nur darum, hier Stimmung zu machen. Wir haben in dieses Gesetz eine Systementwicklungsstrategie reingeschrieben. Und das ist ein wichtiges Instrument. Und ich glaube, davon werden viele Parlamente und auch viele Regierungen in Zukunft profitieren, weil wir das erste Mal eine übergeordnete Gesamtschau haben werden dazu, wie sich eigentlich die Kostensituation, wie sich die Versorgungssituation in der leitungsgebundenen Infrastruktur in diesem Land darstellt. Ab 2027 ist das der Fall. Das ist ein Dokument, was in Wahrheit jeder Vorgängerregierung schon geholfen hätte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das hier miteinander vereinbart haben. Und es ist genau wie bei den erneuerbaren Energien mit diesem Amortisationskonto. Der größte Erfolg, der tritt eigentlich ein, wenn es nicht mehr erforderlich ist, über diesen Rahmen zu investieren. Dahin zugegeben ist es beim Thema Wasserstoff natürlich noch weit, weil wir uns erst ganz am Anfang befinden. Aber der größte Erfolg tritt dann ein, wenn die Technologie klarkommt, ohne dass es noch einen staatlichen Finanzierungsrahmen gibt. Darauf arbeiten wir, genau wie beim EEG, hin. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass ich in der Vorbereitung gedacht habe, die Opposition hat ja eine namentliche Abstimmung beantragt, weil ich dachte, wir haben ja viele interessante Gesetze heute auf der Tagesordnung, Bezahlkarte, namentliche Abstimmung, Selbstbestimmungsgesetz, namentliche Abstimmung. Das hier ist das Gesetz, von dem ich behaupte, dass es am heutigen Tag den größten Einfluss auf die Entwicklung des Landes haben wird. Ich glaube, es ist das Gesetz am heutigen Tag, von dem es sich lohnen wird und bei dem es auch tatsächlich passieren wird, dass in 10, 15 und 20 Jahren Menschen noch in das Protokoll schauen werden und schauen werden, wer hat damals zugestimmt? Wer hat das in diesem Land ermöglicht? Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass ich dachte, die Opposition hat hier eine namentliche Abstimmung beantragt. Denn das ist ja der Regelfall, bis ich erfahren habe, es war die Regierung, die dafür gesorgt hat, dass es eine namentliche Abstimmung zu diesem Gesetz gibt, damit wir auch in 20 Jahren noch sagen können, wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht, meine Damen und Herren. Ein letzter Gedanke, weil ja auch das Klimaschutzgesetz, bei dem sich die Koalition verständigt hat, es anzupassen, noch in der Diskussion sich befindet. Und wir ja auch die eine oder andere Diskussion darüber haben, wie es sich mit den Autobahnen in diesem Lande verhält. Wirtschaftsminister Habeck hat ja gesagt, das Wasserstoffnetz, das sind die Autobahnen der Zukunft. Bei diesem Netz jedenfalls kann ich Ihnen garantieren, wir sind uns bereits einig, kein Tempolimit für den Ausbau des Wasserstoffs. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die Bundesregierung erhält nun das Wort der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin. Wie die Vorrednerinnen der Opposition, der Regierungskoalition, Entschuldigung, ich komme gleich zur Opposition, gesagt haben, dies ist ein wegweisender Beschluss eines wegweisenden Gesetzes. Und so lassen Sie mich mit einem Dank beginnen. Dank für die Beratung in den Ausschüssen und heute im Plenum. Ich möchte mich namentlich bei Ingrid Nestle, Nina Scher und Michael Kruse bedanken, auch Michael Kruse, gerade für die Replik auf die AfD-Fraktion. Sie haben im Grunde ausgeführt, was zu sagen ist. Vielen Dank für diese sachliche Entlarvung dessen, was dort vorgetragen wurde. Und weil ich geahnt habe, dass Sie Wieder dazwischenrufen möchte ich ebenfalls noch eine Klarstellung zu Protokoll geben und hier ausführen. Sie haben ja die hohen Energiepreise wiederholt kritisiert. Zum wiederholten Male weise ich darauf hin, dass die hohen Energiepreise eine Ursache haben. Und diese Ursache liegt östlich von uns, und sie heißt Wladimir Putin, der das Gas abgestellt hat. Das Gas wirkt auf den Strommarkt. Und weil Sie immer dazwischen rufen, Sie sagen immer, Sie lieben das Vaterland. Die Frage ist nur, welches Vaterland? Und ich sage Ihnen, Sie lieben offensichtlich das falsche Vaterland, jedenfalls nicht dieses hier. Denn Michael Kruse hat zu Recht gesagt, das hier, was wir heute beschließen, ist eine Investition in Deutschland, in die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Die Industrie, sie wartet auf das Wasserstoffnetz. Die energieintensive Industrie vor allem. Die Energiewirtschaft, sie wartet auf das Wasserstoffnetz. Die vielen Leute, die Wasserstoff produzieren wollen, sie warten auf das Wasserstoffnetz. Und weil Sie dazwischen gerufen haben, was macht eigentlich Europa? Europa wartet auf das Wasserstoffnetz. Ich kann Ihnen versichern, dass wenn ich mit den europäischen Kollegen und der Kommission rede, dann sagen sie, super, was ihr da macht. Vor allem die Hybridfinanzierung, die ihr ausgedacht habt, die privatwirtschaftliche Finanzierung des Netzes mit einer staatlichen Absicherung dahinter. Das ist wirklich innovativ. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir hier beschließen. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich war zu schnell. Das ist hier der Deutsche Bundestag und nicht der Russische, was immer. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir heute hier beschließen, ist wegweisend in vielerlei Hinsicht. Und deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank.
Der Abgeordnete Marc Helfrich für die CDU-CSU-Fraktion.
Es ist Freitag. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die vielen Novellen des Energiewirtschaftsgesetzes gleichen inzwischen einer monatelangen Operation am offenen Herzen. Ausgang ungewiss. Zwar haben Sie einen rechtlichen Rahmen definiert, doch die aktuellen Vorschläge zur Finanzierung und insbesondere zum Umfang des Kernnetzes stoßen auf erhebliche Kritik. Schon vor Monaten haben uns die Experten unisono berichtet, dass es große Zweifel an der Attraktivität des Finanzierungsmechanismus zum Kernnetz gibt. Jetzt wurde lediglich die gegenseitige Haftung der Kernnetzbetreiber im Insolvenzfall gestrichen. Sie klopfen sich dafür natürlich auf die Schulter, aber aus Sicht der Union ist diese Änderung lediglich die notwendige Pflicht und keinerlei lobenswerte Kür. Die Regelungen zu Eigenkapitalzins und Selbstbehalt sind ein absolutes Minimum. Warum Netzbetreiber für Stromleitungen besser vergütet werden als für das riskantere H2-Kernnetz, versteht doch kein Mensch. Uns liegt der Aufbau einer Wasserstoffversorgung wirklich am Herzen, und deswegen fordern wir in unserem Antrag erstens dringend einen verlässlichen Umfang des Kernnetzes ohne weiße Flecken auf der Landkarte. Zweitens eine gut verzahnte und zeitnahe Regelung für die Verteilnetze. Und drittens eine fortlaufende Überprüfung der Höhe des Selbstbehaltes und des EK-Zinses. Nur so wird der Aufbau nicht schon vor dem Baustart an mangelhafter Investitionsbereitschaft scheitern. Doch auch nach dem Baustart bleiben die Herausforderungen groß. Es gilt, das Netz mit ausreichend Wasserstoff aus heimischer Produktion und aus Importen zu füllen und gleichzeitig genügend Abnehmer für den gerade zu Beginn noch verhältnismäßig teuren Energieträger Wasserstoff zu finden. Dass die nationale Wasserstoffstrategie trotz ihrer Überarbeitung in 2023 nicht mal ansatzweise funktioniert, fällt uns schon heute auf die Füße. Ich zitiere nur zwei von Dutzenden Meldungen zu großen H2-Projekten im Inland. TAZ, Elektrolyse in Klärwerk gescheitert, doch kein H2 aus Hannover. Fokus, Wasserstoffpleite von Heide zeigt, was bei der Energiewende besser werden muss. Soweit zum Inland. Und was ist eigentlich mit der H2-Importstrategie? Liebe Ampelkolleginnen und Kollegen, bitte werden Sie aktiv und legen Sie uns ein vernünftiges Gesamtkonzept vor. Hoffentlich kommen wir dann endlich raus aus dieser quälenden Dauerschleife von ENWG-Novellen. Schließlich reden wir hier über nichts Geringeres als die zukünftigen Hauptschlagadern des klimaneutralen Industrielands Deutschland.
Der nächste Redner ist Andreas Rimkus für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Der Aufbau eines flächendeckenden Wasserstoffnetzes in Deutschland dürfte eines der größten Infrastrukturprojekte in diesem Jahrzehnt werden und ist von herausragender Bedeutung für die Transformation unseres Energiesystems. Wir gehen mit dem Wasserstoffkernnetz nicht nur Europa, sondern weltweit beispielgebend voran. Und wie Minister Habeck gesagt hat, es warten alle darauf, dass wir es machen, weil das wirklich beispielgebend ist, was wir tun. Wir investieren in Infrastrukturen, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir nun eine politische Einigung erzielt haben, um in dieser dritten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes zum einen die Finanzierungsdetails festzulegen und zum anderen eine integrierte Netzplanung für Erdgas und Wasserstoff einzuführen. Wir denken es nämlich gemeinsam. Im parlamentarischen Verfahren haben wir für zahlreiche Verbesserungen am Gesetzentwurf gesorgt. Als SPD haben wir uns besonders dafür eingesetzt, die Rahmenbedingungen für die Investitionen in das Kernnetz selber zu verbessern. Einerseits flexibilisieren wir dafür den Finanzierungsmechanismus für die Realisierung dieses Netzes. Dabei gilt weiterhin das Ziel einer planerischen Inbetriebnahme der Leitungen bis 2032. Wenn jedoch zukünftige Netzentwicklungspläne Korrekturen an der Kernnetzplanung vornehmen sollten, darf sich der Bau von Leitungsabschnitten um bis zu 5 Jahre hinten verlagern, verlängern. Die betroffenen Leitungen, und das ist der entscheidende Punkt, verbleiben dann trotzdem in dem Finanzierungsmechanismus. Und das ist wichtig, weil auch für den unwahrscheinlichen Fall eines Scheiterns natürlich beim Wasserstoffhoflauch eine staatliche Absicherung dann gegeben ist. Und das ist das, was wir auch machen. Die staatliche Absicherung ist deswegen notwendig, damit überhaupt privatwirtschaftlich investiert werden kann. Das schafft Sicherheit für alle beteiligten Akteure. Zum anderen sorgen wir dafür, dass sich ein Insolvenzfall bei einem der zukünftigen Kernnetzbetreiber nicht negativ auf die übrigen Netzbetreiber auswirkt, an der Sonderabschreibung zulasten des Kontos durch den insolventen Kernnetzbetreiber bleibt zwar weiterhin möglich, wird aber nicht auf den Selbstbehalt angerechnet, wenn das Konto geschlossen wird. Das ist, wie ich finde, eine richtige Gelegenheit, deutlich zu machen. Wir sehen auch die Not, damit die FIDs, diese finanziellen Entscheidungen, auch getroffen werden können. Ich habe mich außerdem auch persönlich dafür eingesetzt, dass die Berücksichtigung von geeigneten Transformationsplänen, genau nämlich der Verteilnetzbetreiber, bei der Erstellung des Szenariorahmens zur Netzplanung explizit im Gesetzestext ermöglicht wird. Dadurch ergänzen wir top-down durch Bottom-up-Perspektive, und das ist unverzichtbar genau auch richtig. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache auch an dieser Stelle kein Geheimnis daraus, dass ich mir noch weitreichende Verbesserungen gewünscht hätte, beispielsweise bei der Frage des Selbstbehalts in der Höhe. Ich hoffe aber sehr, dass die Bedingungen, die wir jetzt geschaffen haben, dazu in der Gesamtschau ausreichend attraktiv genug sind, dass jetzt tatsächlich die Innovationsentscheidungen gefällt werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche häufig davon, dass wir für den Hoflauf alle relevanten Perspektiven gleichzeitig vorantreiben müssen. Erzeugung, Fernleitung, Speicherung, Verteilung und Anwendung. Wir machen jetzt den Transport und die Verteilung klar. Die Anwendungsperspektive regeln wir über die Verordnung, indem wir die Herkunftsnachweise deutlich in den Blick nehmen. Das ist alles wichtig, damit wir die Wasserstoffanwendung in Wärme, Kälte und bei weiteren Gasen natürlich sehen. Wir haben einige Verbesserungen erzielt. Wir wollen auch zusehen, dass wir europäisch künftige Gedanken mit übernehmen können. Ich danke abschließend meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition für die konstruktiven Gespräche, aber auch dem demokratischen Teil der Opposition für den fachlich wertvollen Austausch. Seien Sie versichert, wir werden nicht nachlassen, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Schönes Wochenende.
Und als nächstes erhält das Wort Ralf Lenkert für die Gruppe Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger! Einen so warmen Aprilanfang wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt. Wie heiß wird es in 20 Jahren sein, wenn wir so weitermachen wie bisher? Mir macht diese Entwicklung Angst. Gelingt es uns nicht, unsere Wirtschaft, die Gesellschaft klimaneutral zu machen, uns anzupassen, werden uns unsere Kinder und Enkel verfluchen. Und dabei, für die Anpassung sind Wind- und Solarstrom unverzichtbar, sie sind jedoch schwer zu speichern. Deshalb brauchen wir Wasserstoff als Energiespeicher, als Rohstoff für die Industrie. Wir brauchen ein Wasserstoffnetz für die Energiewende. Aber weil hohe Strom- und Energiekosten den Lebensstandard bedrohen, weil Arbeitslosigkeit bei explodierenden Energiepreisen wächst, haben viele heute Existenzangst, sehen die notwendige Energiewende als Bedrohung an. Das Problem ist nicht die Energiewende. Das Problem ist der profitgetriebene Energiemarkt. Energiekonzerne missbrauchen ihre Marktmacht, wie wir täglich an den Tankstellen mit 10 Cent Preissprüngen und mehr sehen können. Ampel und Union wollen jetzt auch den Betrieb und Bau des Wasserstoffnetzes privaten Firmen überlassen und locken dabei mit garantierten Zinsen von fast 7%. Sie schaffen eine neue Profitquelle für Konzerne nach dem Motto: Gewinne privat, die Risiken trägt der Staat. So, Kolleginnen und Kollegen, zerstören Sie weiter Vertrauen. Wir Linken wollen ein staatliches Energieunternehmen, das auch den Aufbau des Wasserstoffnetzes übernimmt und damit Arbeitsplätze und bezahlbare Industrie unsere Wirtschaft sichert. Daseinsvorsorge wie Bildung, wie Gesundheit und Energie müssen der Profitlogik entzogen werden. Dafür kämpft die Linke, dafür stehen wir ein. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Fabian Gramling für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Wirtschaft war die Lokomotive in Europa. Jetzt ist die deutsche Wirtschaft das Sorgenkind in Europa. Und das hat verschiedene Gründe. Und natürlich gehört zur Wahrheit dazu, dass die Regierung nicht an jedem Problem in unserem Land schuld ist. Aber Aufgabe einer Regierung ist es doch gerade, bestehende Probleme zu erkennen, darauf zu reagieren und Lösungen zu finden. Und allein die Art und Weise, wie der Kanzler mit der aktuellen Situation der Wirtschaft in Deutschland umgeht, wie er die Sorgen der Wirtschaft seit Monaten ignoriert und die wirtschaftliche Realität nicht wahrhaben möchte, offenbart ganz klar, diese Regierung ist ein Risiko für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Und Herr Minister, erlauben Sie mir die Anmerkung trotz Ihrer tollen Worte über das Wasserstoffkernnetz. Und ich greife die Formulierung auf, dass wir einen stabilen Rahmen finden müssen für den Wasserstoffhochlauf. Die Kraftwerkstrategie wurde Anfang 2022 von Ihnen angekündigt. Sie liegt uns bis heute nicht vor. Die Wasserstoffspeicherstrategie haben wir mehrmals seit 2023 hier im Parlament debattiert, bei den Plenardebatten, in den Fragestunden. Die Strategie liegt bis heute noch nicht vor. Nehmen wir die Wasserstoffimportstrategie. Sie ist wichtig, weil wir den benötigten Wasserstoff nicht alleine hier bei uns in Deutschland produzieren werden können. Es gab Streit innerhalb der Regierungskoalitionen. Es gab den Streit um die Farbenlehre. Es gab Streit auf offener Bühne mit unseren französischen Freunden über die Farbenlehre. Aber eine Importstrategie liegt noch nicht vor. Die Frage der Verteilnetze wurde heute auch schon mehrmals angesprochen. Also wie der Wasserstoff vom Kernnetz dorthin kommt, wo er benötigt wird. Auch hier gibt es keine Regelung. Das alles sind Faktoren, die den Akteuren der Wasserstoffwirtschaft keine Planungssicherheit gibt in unserem Land. Heute werden die Ampelfraktionen das Gesetz zur Finanzierung des Kernnetzes verabschieden. Und positiv ist natürlich, dass sie zur Einsicht gekommen sind, dass man das Kernnetz mit privatem Kapital und mit privaten Akteuren bauen sollte. Wichtige Argumente, und die sind auch schon erwähnt worden, werden aber bei dem Gesetz zu wenig beachtet und auch zu wenig Beachtung geschenkt. Die Kritik aus den Branchen ist bekannt. Von der Eigenkapitalverzinsung über den zu hohen Selbstbehalt bis hin zu den weißen Flecken beim Wasserstoffkernnetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf, da braucht es Pragmatismus, Da braucht es Technologieoffenheit und da braucht es Tempo. Dafür setzen wir uns von der Union ein, ohne Ideologie. Denn der Wasserstoffhochlauf wird nur erfolgreich sein, wenn der Wasserstoff dort ankommt, wo er benötigt wird. Deswegen brauchen wir ein durchdachtes Kernnetz, deswegen brauchen wir die Verteilnetze und deswegen brauchen wir auch ausreichend Wasserstoff. Auf die Bedeutung der Verteilnetze wurde heute schon mehrmals hingewiesen. Und deswegen, wer heute über das Rausreißen von Gasleitungen sinniert, dem empfehle ich dringend, zum Arzt zu gehen. Vielen Dank.
Und der letzte Redner in dieser Aussprache ist Bengt Berg für die SPD-Fraktion.
Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das zu schaffen, ist unser Generationenversprechen. Ein Generationenversprechen heißt aber weit mehr als Klimaneutralität. Es heißt, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern für die Generationen nach uns. Es heißt Vertrauen, dass diese, unsere Generation, das Land so aufstellt, dass für die nächste Generation nicht nur noch was übrig bleibt, sondern dass wir auch für unsere Kinder Leben, Umwelt und vor allem ein Auskommen sichern, meine Damen und Herren. Das bedeutet nicht nur für unsere Bedürfnisse zu sorgen oder für die von Putin, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu stärken und den Grundstein zu legen für nachhaltiges Wachstum. Meine Damen und Herren, der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur ist dieser Grundstein. Durch dieses weltweit einmalige Projekt verbinden wir große Industriezentren, Speicher und Kraftwerke miteinander. 10.000 Kilometer Wasserstoffnetz, das ist 10-mal die Strecke Flensburg-München. Diese 10.000 Kilometer werden nichts Geringeres sein als die Pulsadern der zukünftigen Wirtschaft. Durch diese Pulsadern wird Wasserstoff fließen, erst blauer und grüner, importiert und produziert in Deutschland, später direkt aus der Nordsee, aus allen Regionen dieses Landes, hausgemacht mit Wertschöpfung und guter Arbeit hier in Deutschland, für die Industrie und Wirtschaft erst in Deutschland und dann für ganz Europa. Entscheidend für diesen grünen Wasserstoff ist aber Vertrauen. Vertrauen, dass wo erneuerbar draufsteht, auch erneuerbar drin ist. Mit den Herkunftsnachweisen in diesem Gesetz schaffen wir dieses Vertrauen mit dem Gütesiegel für Wasserstoff. Der Herkunftsnachweis ist mehr als nur ein Dokument. Er ist ein Vertrauensnachweis. Er ist der Zukunftsnachweis für die nächste Generation. Meine Damen und Herren, das Wasserstoffkernnetz ist der Nachweis für unsere Arbeit für die wirtschaftliche Zukunft der deutschen Industrie. Deswegen danke ich den Berichterstattern der Ampel, insbesondere Andreas Rimkus, für die gute Arbeit. Möge die Macht immer mit dir sein, aber nach diesem Gesetz weiß ich, sie ist es. Da habe ich volles Vertrauen. Vielen Dank.
Mit frommen Wünschen schließen wir die Aussprache. Und wir sind bei Zusatzpunkt 17. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11.017 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 10.014 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der CDU/CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung werden wir noch eine weitere einfache Abstimmung durchführen. Deshalb bitte ich die Abgeordneten hier im Saal noch kurz hier zu bleiben. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme wie gewohnt nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind an ihren Plätzen. Das ist der Fall. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die Abstimmungsurnen werden um 16.11 Uhr geschlossen. 16.11 Uhr geschlossen. Und das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung geben wir natürlich rechtzeitig wieder bekannt. Wir kommen jetzt zu Zusatzpunkt 18 zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zu der Verordnung der Bundesregierung über das Herkunftsnachweisregister für Gas und das Herkunftsnachweisregister für Wärme oder Kälte. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/1995 der Verordnung der Bundesregierung auf Drucksache 19/159 in der Ausschussfassung zuzustimmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind wieder die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Die Linke. Wie bitte? BSW ist nicht da. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir fahren fort in unserer Tagesordnung und ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stimmen.